Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Also bei Gestaltung ist es so, dass jedes Kind und jeder Mensch diese Mechanismen, wie Gestaltung funktioniert, inne hat. Mhm. Aber nicht jeder Mensch kann ein Auto reparieren.
Aber ich würde sagen, jeder Mensch kann lernen, ein Auto zu reparieren.
Ja, auf jeden Fall. Und jeder Mensch kann auch lernen, zu gestalten, weil das
nicht, weiß ich immer nicht hundertprozentig.
Also davon bin ich überzeugt.
Aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel...
Man muss sie nur an den richtigen Stellen packen.
Ich hatte Michael Wiethaus schon letztes Jahr mal im Interview. Allerdings war ohne den Hype da noch kein Podcast. Und nachdem er wahrscheinlich der erste Gast war in der Richtung, in der sich danach dann alles bewegt hat, also Design, Kunst und Kultur, dachte ich mir, es ist an der Zeit, ihn auch nochmal auf Band zu kriegen. Ich weiß noch, wie ich ihn damals angeschrieben hatte und total nervös war dabei. Mixen ist eine absolute Lokallegende und jeder, der in München was mit Design zu tun hat, ist ihm schon über den Weg gelaufen. Und dann hat er innerhalb kürzester Zeit geantwortet und war einfach so dabei. Und das ist einfach Mixen, total easygoing. Mixen macht laut eigener Aussage gut bürgerliches Grafikdesign. Und so richtig bekannt wurde er wahrscheinlich mit den bayerischen Sprichworten, die er dann in seinem eigenen Style verpackt hat und die jetzt in unzähligen Wohnzimmern, Büros und Cafés die Wände zieren. Er erzählte mir, wie sich das Projekt überhaupt entwickelt hat, aber auch, wie sein Leben bis dahin verlaufen ist. Und ich glaube, man kann sagen, dass er nicht den geradlinigsten Weg gegangen ist. Aber besonders das macht ihn jetzt vielleicht auch als Dozent so interessant. Aber auch darüber, also seine Lehrtätigkeit, unterhalten wir uns in dieser Folge. Und wir verraten außerdem auch, wie man das perfekte Spiegelei zubereitet, wenn man thailändisches Essen mag. Denn Mixen ist selbst halb Thai. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und falls du ohne den Hype unterstützen möchtest, kannst du das auch sehr gerne tun. Und zwar auf patreon.com/ohne den Hype. Und dafür gibt es dann auch noch Bonusmaterial und Sneak Peeks für dich. Oder indem du für den Podcast ein Review hinterlässt und auf Social Media folgst und likest. Ich weiß wirklich jeden Support zu schätzen. Und jetzt viel Spaß mit Michael Wiethaus.
Weil diese Settings waren schon gut, wenn es halt eine schöne Wohnung ist
oder was. Aber hier ist ja auch cool eigentlich, oder?
Passt auf jeden Fall zu mir, glaube ich.
Ja.
Halt so eine fancy Butze.
Ja, mit dir ist ja eh lustig, wenn man halt hier durch die Stadt fährt. Ich meine,
es hat sich halt heute irgendwie angeboten und ich glaube auch, irgendwie, dass man jetzt meine Sachen abklappert, war jetzt
naheliegend.
Nee, also für mich nicht. Keine Ahnung. So, hey, machen wir mal eine Sightseeing-Tour für meine Sachen.
Aber hier hast du mir
ich hatte halt eher Freunde besucht oder halt so Orte.
Aber das läuft ja auch selber raus.
Für die ich arbeite oder so,
Aber es läuft ja auch selber raus dann eigentlich, weil für die Freunde arbeitest du auch immer, dein Zeug hängt dann halt auch immer überall da, hier hinter dir, die Flaschen sind alle von dir wieder.
Ja.
Lass mal kurz Revue passieren. Wir haben angefangen, Weißwurstfrühstück am Viktualienmarkt bei...
Manuela Telchik heißt der Laden.
Das war, also münchnerischer Witz eigentlich nochmal als das?
Institution. Aha. Also, da nehme ich auch immer, wenn man Besuch hat, ist so das... Muss ich wegtun?
Na, alles gut.
Wenn man Besuch hat, ist es eigentlich ziemlich dieselbe Tour, fast schon.
Dann sind wir zum Kasper Plautz rüber. Für die, also die machen Ofenkartoffeln, sehr fancy Ofenkartoffeln. Auch am Viktualienmarkt.
Kreativ.
Sehr kreativ. Und für die hast du die, das Schild auf jeden Fall gemacht. Sonst noch
was? Ja, Schild und zwei Schilder eigentlich.
Mhm. Ja. Dann sind wir weitergefahren zum So Hot Right Now.
Mhm.
Der Skateshop, in dem du, oder für die du sehr viel arbeitest, du bist nicht mehr im Laden, glaube ich, jetzt.
Nee, im Laden nicht. Ich mache jetzt nur noch Grafik.
Mhm.
Aber bin da seit Tag 1 angestellt auch. Also.
Und von da aus sind wir noch zur Robinson Bar am Gärtnerplatz.
Genau.
Also es ist alles ziemlich Munich Central Hipsterviertel, muss man sagen.
Ja, kann man das Wort Hipster noch benutzen? Es ist noch zeitgemäß.
Es ist noch zeitgemäß. Es
sind halt Läden, die man vielleicht kennt, wenn man sich mit bestimmten Dingen beschäftigt.
Ja, aber ich meine, man kann, ich meine, dann klingt es meine eigene Oper, aber es ist halt das hippe Viertel, oder?
Das ist, war schon immer so das Ausgeviertel, würde ich jetzt mal sagen.
Aber, ja, aber so richtig geworden ist es ja erst so Ende 90er, Anfang 2000er.
Oder kann
so.
Ich, ja, davor ist mein Schwabing abgehangen.
Ja, genau.
Da bin ich noch ein bisschen zu jung.
Ja, ich eigentlich auch fast.
Ja, also wobei.
Manchmal haben wir den Weg noch dahin gewagt.
Ja, Schwabinger 7 war ich schon
gerade
so erstmal in die Stadt reingefahren. Doch, Crash, Schwabinger 7.
Ja, jetzt
da
Crash,
kann man, genau. Also, glaube ich, geht vielen Münchner so, die da angefangen haben, ihre ersten alkoholischen Getränke zu sich genommen zu haben.
Ja, da war auch.
Ja, auf jeden Fall jetzt Gärtnerplatz. Also das
Gärtnerplatz,
ist halt.
Genau.
Ja.
Dann waren wir in der Robinson Bar eben, wo eins der wahrscheinlich meist fotografierten Motive von dir hängt. Bukowskis Favorite Drink.
Alkohol, ja.
Genau.
Das hängt da schon eine Zeit lang.
Und jetzt sind wir im Usagi.
Ja.
Wo es offensichtlich feines Essen gibt, wie du mir gesagt hast. Ich werde es mal ausprobieren müssen. Bisher war ich noch nicht da.
Ja, auch modern inspirierte japanische Küche. Also kein Sushi oder ein Ramen-Restaurant, sondern ein Izakaya nennt man das.
Mhm.
Man kann es, glaube ich, so beschreiben, es ist die japanische Art einer Borzen, wo man primär zum Trinken reingibt, aber es was zu essen gibt.
Ja, japanisch Borzen, das ist gut, ja.
Also, ich war noch nie in Tokio, aber ein Kumpel von mir, der dort lebt, der hat ein Izakaya, wo er immer ist, und ich sehe da nur so aufgetürmte Whisky-Soda-Gläser und die türmen dann die Zitronen so auf.
Mhm.
Und jeder Tisch macht es und man gibt dann an, wie viel man saufen kann.
Okay. Aber wird auch so abgerechnet dann über Zitronen?
Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es da auch immer sehr gutes Essen. So ist es hier auch. Also Drinks, sehr viel Wein und überragendes Essen.
Aber es ist ja jetzt witzig, weil es gibt ja in unterschiedlichen Ländern, Kulturen gibt es ja unterschiedliche Arten abzurechnen, vor allem in Borzen ganz gerne. In München wird gern auf dem Bierdeckel halt
markiert. Stricherliste, genau.
Genau. Dann eben da die Limetten oder die Zitronen.
Ja.
Und in Thailand gibt es die Boat Noodles, wo man die Schüsseln stapelt dann und am Ende bezahlt. Und Thailand, da kommen wir auch zu dir. Du bist halb Thai.
Genau. Meine Mama ist aus Bangkok.
Und du hattest jetzt sehr passenderweise gerade ja erst deine Hochzeitsfeier, den du die standesamtliche schon im Frühjahr hattest. Und die war auch sehr Thai angehaucht, oder? In der Gärtnerei deiner Eltern.
Genau. Und meine Schwester, also es war eine freie Zeremonie von dem Kumpel.
Mhm.
Und das war sehr schön und emotional. Draußen, kleiner Teich und so weiter. Und genau, dann sind wir da, ging es halt weiter. Normaler Ablaufkuchen. Ein bisschen anfangen zu trinken, dann wurden wir entführt, meine Frau zum Teich vor und ich zur Gärtnerei rein, und dann hat meine Schwester mit meiner Familie zusammen eine thailändische Hochzeitszeremonie organisiert, aufgeführt.
Mhm.
Genau. Also mindestens genauso emotional, dann auch mit dem, mit dem Background natürlich. Ja, super speziell, super toll.
Mhm.
Also, weiß gar nicht, bin immer noch geflasht davon und ziemlich berührt. Freue mich auch auf die Fotos. Genau, das war toll.
Wir hatten das ja schon beim letzten Mal fest, da hast du mir erzählt, dass deine Mutter eben Thai ist.
Mhm.
Und für mich war das so, ich hatte da überhaupt nie dran gedacht, dass es irgendwie sein könnte, weil du für mich so Münchner Urgestein irgendwie bist, halt einfach von deinem Lebensstil und wie integriert du halt einfach in diese Szene einfach bist, ja. Ich fand das irgendwie lustig. Ich habe da nie einen Gedanken daran verschwendet.
Das ist nicht so der Teil, den ich so auf den ersten Blick rauskommuniziere.
Mhm.
Aber wenn man mich kennt, dann ist es also allein über Essen und bestimmte Sachen, ja, da kriegt man das schon raus. Ja. Also allein über das Essen, das ist dann so, ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut Bescheid, wo man in München gut Thai essen kann.
Ja, dein Instagram-Account ist ja, auf dem bist du ja ziemlich aktiv. Und der war für mich dann auch die Anregung, endlich mal Paka Prow selber zu machen. ich habe mich da nie so wirklich dran gewagt, obwohl es ja total einfach ist, wenn man mal ehrlich ist.
Man muss nur, also es ist wie beim Kochen eigentlich immer erstes Kilo, man muss wissen, wie es schmeckt.
Mhm. Und wie man es
macht. Man muss nicht, aber es hilft, wenn du weißt, wie es schmeckt. Also du bist ja viel in Thailand und hast den Geschmack abgespeichert. Mhm. Und wenn du das versuchst nachzukochen, hilft natürlich ein Rezept, ist klar. Wenn man dann merkt, es ist gar nicht so schwer, das nachzubauen, dann macht Kochen Spaß.
Und vor allem die größte Freude besteht ja in dem Spiegelei eigentlich, das außen kross und innen flüssig sein muss.
Ja, das ist halt frittiert. Das
genau.
Ist nicht so deutsch.
Der Trick ist einfach nur eine Menge Öl.
Einfach nur eine Menge Öl.
Ja. Ja.
Ein bisschen rumschwenken mit dem Löffel, so wie beim Steak und der Butter, dann, genau.
Wir hatten ja, wie gesagt, eben schon letztes Jahr mal ein Gespräch und ich glaube, ich habe dir das nie gesagt, aber du warst für mich so, glaube ich, der erste Gast. Du warst einer der ersten, nachdem ich von meinen Freunden darüber hinausgegangen bin, nicht nur mit Freunden Interviews zu machen. Und ich war total aufgeregt, als ich dir geschrieben habe. Ich habe gedacht, so. Ich war total aufgeregt, als du zurückgeschrieben hast und du warst irgendwie sofort dabei und ich war total geflasht. Das war.
Freut mich voll.
Ja, mich hat es eben auch total gefreut. Und ich freue mich, dass wir es jetzt auch mal schaffen, dann eben noch den Podcast zu machen, weil damals waren es ja noch die geschriebenen Interviews.
Geschrieben und fotografiert,
genau. Das kann man auch immer noch im Archiv finden.
Ist doch, wann war das jetzt? 1,5 Jahre, oder? Nee, vor der Pandemie?
Nee, war nicht vor der Pandemie. Es war so im Mai, Juni, würde ich sagen. Als es
das erste Mal so ein bisschen ging, oder? Ich weiß es gar nicht mehr so.
Es muss Mai, Juni sowas gewesen sein, weil ich kam im April aus Bali wieder und danach habe ich erst angefangen.
Ja.
Also etwas über ein Jahr, würde ich sagen. Aber es kommen nochmal die Getränke vorbei.
Ist, München Glockenbachviertel, Anlieferverkehr bis Mittag.
Eben, es ist. Es ist jetzt auch 1 Uhr, das ist das Leben hier. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wo sind wir stehen geblieben? Ach, bei dem Gespräch.
Letztes. Gespräch, ja. War ja auch für dich so ein Start für das Podcast-Ding.
Voll,
also.
Voll. Und da haben wir natürlich schon eine Menge Sachen abgebacken, aber. Ich finde, deine Geschichte ist eigentlich auch bunt genug, dass wir ruhig nochmal ein bisschen durchgehen können.
Ja.
Es war ja auch eine Menge Scheitern dabei irgendwie. Oder eine Menge Umwege, sagen wir mal.
So mein Werdegang, Lebenslauf. Ja.
Und es war alles sehr Freestyle. Und es ist heute noch alles sehr Freestyle eigentlich, würde ich sagen.
Ich nehme, wie es kommt, glaube ich.
Ja.
So ein.
Aber ich finde, du bist ein gutes Beispiel dafür, wie es halt gut laufen kann, oder wie man es halt schaffen kann, dass es gut funktioniert und man seinen eigenen Weg gehen kann. Deswegen würde ich es ganz gerne einfach nochmal so ein paar.
Ja, gerne. Also für mich abreißen. Für mich funktioniert es so, wie ich es halt mache.
Mhm.
Für andere ist es wahrscheinlich total kompliziert, stressig oder. Also da muss jeder für sich halt gucken, aber es ist halt über. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwo anfangen willst oder ich fange jetzt einfach. Also. Das Skate-Shop-Ding war für mich so die erste Art, Kontakte zu knüpfen, ohne dass ich das wollte. Du stehst im Laden den ganzen Tag und lernst Leute kennen, plus ausgehen und dann halt so ein Interesse zu entwickeln für Gestaltung. Und oder das war schon da über Skateboarden, aber ich wollte das nicht als Beruf, konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann durch ein paar Stellschrauben entwickelt sich das dann halt so, ja. Und dann kommt man von einem zum anderen.
Aber irgendwie. Wie alt warst du, als du im Skateshop angefangen hast mit der Grafik?
Ja, die Frage habe ich befürchtet. So, ich wollte eigentlich vorher nochmal nachschauen, wie was war. Ich habe mein Abitur nachgemacht. Ich habe Realschule abgeschlossen 2000. Dann habe ich 3,5 Jahre Lehre, S-Bahn München. Dann.
Was im Nachhinein immer noch so herrlich random ist, einfach.
IHK geprüfte Energieelektroniker für Anlagentechnik, S-Bahn München. Und dann war ich da Geselle, fast ein Jahr ungefähr. Also 4,5 Jahre. Dann ein Jahr habe ich bei meinem Papa in der Gärtnerei gearbeitet. Nochmal ein halbes Jahr mit Research oder irgendwas verbracht, wie ich jetzt meine Zukunft gestalte. Dann sind wir bei 3, 4, 5, 6 Jahren. 2006 müsste das gewesen sein. Dann Abitur nachholen auf der BOS in München, BOS Technik, Ostbahnhof. Genau, und ab da habe ich angefangen, im Gutsdorf in der Ockhamstraße als Nebenjob im Skatejob zu arbeiten. Genau.
Und da,
2006.
Die Grafik hat dann auch da angefangen oder hast du da wirklich nur im Laden gearbeitet?
Ich habe also mit meiner damaligen Freundin, die hat Kommunikationsdesign studiert an der FH München und ich kam halt so aus diesem aus dieser Handwerksstruktur, in der ich halt mein Leben lang war und hatte gar nicht auf dem Schirm, dass man sowas machen kann irgendwie. Also ich wusste, dass es sowas wie eine Mediengestalter gibt, aber so klar wusste ich, ich habe ja Skate-Magazine und Boards verschlungen, Grafiken. Das war ja geil. Ich will das haben, weil es halt geil ausschaut. Aber ich wäre da nicht, den Sprung habe ich nicht in meinem Kopf hinbekommen, dass ich sowas auch machen könnte.
Und, aber hast du überhaupt drüber nachgedacht, dass irgendjemand das macht? Und das war
ja, klar, nur nicht ich meine, das oder? War dann so, ich habe dieses Mädel kennengelernt, bin dann zusammengekommen und dann habe ich es natürlich gesehen, wie das geht und was die macht und war so, wow, cool. Und ihre Kommilitonen kennengelernt und dann so, der eine hat auch geskatet und so weiter. Genau. Und dann habe ich aus der Motivation, dass da, also mit diesem Entdecken von dieser gestalterischen Welt, habe ich dann beschlossen, mein Abitur nachzumachen und habe mir aber erstmal überlegt, Landschaftsarchitektur zu machen, um irgendwie, ich hatte voll Bock drauf, Skateparks zu bauen und das in den öffentlichen Raum irgendwie zu integrieren und da mein Dad ja Gärtner ist, dachte ich, das wäre vielleicht auch so ein Format, das man dann in der Gärtnerei irgendwie, also noch weiter gedacht, ganz untypisch für mich eigentlich, aber ob das auch ein Format für die Gärtnerei wäre eben und dann habe ich mir gedacht, ja, das probierst du jetzt mal aus, mich da ziemlich blauäugig da beworben und wurde dann da genommen und habe das 2,5 Jahre studiert, ja.
Also die Landschaft,
die Landschaftsarchitektur. Okay. Stefan war das da in Freising und bin dann von Freising auch gependelt, hatte dann da so eine WG, also zwischen meiner Wohnung in bei der Gärtnerei bei Stefan und München da die ganze Zeit hin und her und bin viel ausgegangen und habe einfach auf einem Schlag extrem viele Leute kennengelernt und so hat sich dieses Interesse einfach explodiert. Also ich habe alleine übers Ausgehen und Abhängen mit Leuten so viel gelernt über das und das war einfach geil.
Aber du bist dann halt in so einen Kreis quasi reingerutscht oder wie?
Ja, also das ist halt, kennst es ja, du brauchst Schuhe, wo gehst du hin? Gehst halt in den Laden, der dir zusagt, das ist dann vielleicht ein Skateshop in Schwabing. Und dann, ja, bist du da halt öfter mal, brauchst ein T-Shirt, irgendein Geschenk, keine Ahnung. Und so, ja, was machst du? Ja, ich habe da eine Bar, ich habe eine Agentur, ich arbeite hier, mache dies, mach das.
Aber dafür muss man ja schon auch vom Naturell her ein ziemlich sozialer Typ sein, irgendwie
damit. Naja, ich bin ja nicht ausgekommen. Also, schüchtern und kam ja vom Land. Du bist halt, fühlst dich halt als Bauer da so, pendelst jeden Tag mit der S-Bahn rein. Das ist natürlich was anderes, wenn du in der Stadt bist und Barkeeper in der ersten Liga, so wie der Robinson, halt einfach der coolste Hund am Platz. So. Und du denkst dir, ja, wo kommst du her? Ja, ich wohne in Markt Schwaben. Ah ja,
Ja gut, aber es ist natürlich jetzt also, so eine Zeit, so Anfang 20, wo das halt noch irgendwie nicht interessiert.
Ich meine, jetzt ist scheißegal, aber so Vorzeit, Internet, irgendwie so, gab es keinen digitalen Austausch. Man musste, es gab es nur vor Ort Ausstellungen, irgendwelche Events, Bars, Clubs, da hat man sich getroffen oder Stores, Skateplatz, ja.
Und dann hast du das eben studiert und wie kamst du dann letzten Endes zu der Grafik dann tatsächlich?
Also das, ich habe dann das, ich war gestalterisch im Studium eigentlich passabel, jetzt nicht der Überbringer, aber ganz gut. Das ist mir auf jeden Fall leicht gefallen, aber Naturwissenschaft ist ein gepaartes, also ziemlich gleichwertig betrachtet, also ein Teil ist Gestaltung, der andere Teil naturwissenschaftlich. Das hat auch voll Spaß gemacht, nur die Profs waren ziemlich krass. Also das sind dann Grundlagen des Landschaftsbaus, das ist ein Grundlagenfach am Anfang von Landschaftsarchitektur, und der Prof war so voll, ja, das, der war der Godfather quasi davon, irgendwie eine Ikone seines Fachs. Professor, jeder kennt den, der Landschaftsarchitektur.
Das ist doch cool, studiert, oder? Das klingt,
so. Klingt ja, doch ja, voll geil. Extremes Wissen, fachlich kompetent, Prüfung asozial. Also, und ich da natürlich da überall unterwegs gewesen, auch keine Party ausgelassen, natürlich. Und dann, ja, das kann dir dann schon das Genick brechen.
Also war das tatsächlich dann fachlich zu fordernd mit deinem Lifestyle?
Ja, wahrscheinlich auch. Ich habe mir gedacht, ja, die erste Prüfung schreibst du, und dann konnte ich nicht mehr schieben. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt ab und zu denke ich drüber nach, wenn ich jemanden treffe, mit dem ich da früher oder schreibe, mit dem ich da studiert habe, so, ja, wenn man geschoben hätte, ein paar Prüfungen, hätte man das auf jeden Fall auch mit dem Lifestyle durchbringen können. Mhm. Aber man hat da irgendwie falsche Taktik.
Mhm, okay.
Aber ist ja auch egal. Deswegen, ich bin dann da durchgeflogen und dann, ja, okay, was machst du? Hab dann versucht, mir eine Mediengestalterlehre an Land zu ziehen mit irgendwas Anfang 20. Ja, wurde nirgends genommen, weil zu alt für eine Lehre. Und hab dann gesehen, dass man das nebenberuflich studieren kann auf der IKV-Akademie in München. Genau. Dann habe ich
ein Praktikum gemacht. Wo du jetzt unterrichtest, oder?
Genau, da unterrichte ich jetzt auch. Da
schließt sich dann der Kreis am Ende.
Und genau, ich habe zu der Zeit ein Praktikum gehabt in so einer random Agentur über die Arbeitsamtsseite. Mhm. So verzweifelt war ich. Und die haben mich dann fest angestellt und mir ermöglicht quasi, dadurch, dass es als Weiterbildung da weitergelaufen ist, da das zu machen.
Aber wie lang warst du bei der Agentur dann?
Bei der Agentur war ich 2,5 Jahre.
Okay, weil wir haben uns ja auch schon vorher mal unterhalten, und wir sind ja beide, ich glaube, für uns ist das Agentursystem nicht unbedingt gemacht, sagen wir es mal so. Also du warst nicht ganz...
Also habe ich auch vorher schon gesagt, es kommt auf die Agentur an, also kann ich mir schon vorstellen. Aber ja gut, jetzt nicht mehr, aber... Aber jetzt kommt der Chef.
Ja, der Chef.
Müssen wir nochmal nachfragen, ob das okay ist. Nee, ja, was heißt nicht gemacht? Ich, in der Agentur habe ich mich total wohl gefühlt, aber ich habe immer dasselbe gemacht, und es war dann so, das wurde nicht mehr gefordert, und dann habe ich mir was anderes gesucht.
Wie groß war die Agentur?
Ja, mini klein, also es war eine Unteragentur von einer größeren Agentur, und wir waren ein kleines Team. Ich habe so viel gelernt innerhalb kürzester Zeit, und war also... Allein sowas Arbeitsethos, also die hatten quasi einen Arbeitsethos von eines Handwerkers, auch so mit Pausen strikt einhalten und nicht keine Überstunden machen und so. Und es war so, ja, du musst es so schaffen, dass du musst so produktiv und schnell arbeiten, dass wir hier nicht alle länger sitzen müssen und so Sachen halt.
Aber das ist ja cool, ich meine, das ist ja gerade eigentlich was in den Agenturen häufig nicht so kommuniziert wird, sondern bleibt halt so lange sitzen, bis es fertig ist.
Ich habe jetzt nicht so den Einblick und will auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ja, da war das so, ich habe viel gelernt und bin dann in den Verlag gewechselt und dann auch irgendwann nach drei, vier Jahren immer dasselbe machen, immer denselben Titel gestaltet, das heißt gestaltet, Sachen eingefügt und hin und her geschoben, dass es passt. Und genau, aus der Langeweile in dem Verlag ist dann der Butter entstanden, und ich habe immer weiter in Sketchups gearbeitet, und dann kam dann irgendwann mal so das Angebot, so, ja, magst du nicht mal ein T-Shirt für uns machen? Und das war dann so der Startschuss. Und dann sind wir dann bei 2012 oder so. Ist ja auch wurscht.
Aber da erzähl noch mal was zu der Butter, weil das ist ja so das Projekt, mit dem du irgendwie so deinen Style gefunden hast, oder?
Ja, da konnte ich mich mal ausdrücken, so mit meinem bayerischen Background und wie ich bin, weil das prägt mich hier, was München mit mir gemacht hat, also hier aufzuwachsen und eben auch im Nachtleben und hier groß zu werden, quasi als Heranwachsender. Und da hatte ich dann irgendwie was gefunden, womit ich mich ausdrücken kann, so ein bisschen. Was halt mir mehr entspricht, als jetzt das Burger King Magazin zu machen. Mhm. Damit konnte ich mich nicht so, natürlich nicht identifizieren, aber das war eine Sache, da konnte ich sagen, das war meine Idee und das ist mein Ding.
Und das Projekt ging von Anfang an so los, dass du im Prinzip so bayerisches Sprachgut und genommen hast und halt einfach selber visuell umgesetzt hast.
Ich habe es gesammelt und in so einem Buch. Die Story war, wir waren in einer Bar und ich sag, in Situation, ich sag Jamai aus einem Kontext heraus und der Gegenüber war nicht aus München und hat nicht kapiert, was das heißen soll. Und für mich ist, also für dich auch, das, der Ausdruck das Normalste von der Welt. Und man wusste gar nicht, wie ich das erklären soll, zum Beispiel.
Und es ist halt auch einfach so alltagstauglich.
Ja,
und so.
Es gibt in jedem Dialekt und in jeder Stadt gibt es Ausdrücke, die
auch in jeder
Außenstehenden, die kapieren das nicht und so. Und das ist halt, und das war dann das Spannende. Und ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, so, das triggert die Leute aus genau dem Grund. Das ist so ein Heimatgefühl, ohne dass man jetzt in Lederhosen rumlaufen muss und CSU wählen muss oder so, sondern einfach was jeder hat. Ja. Und genau. Und es kam dann, ich habe dann eine Zeit lang Ausstellungen organisiert mit Freunden und habe das dann immer wieder platzieren können dadurch. Und es haben dann viele Leute gesehen und es wurde gekauft. Und ja, mittlerweile mache ich Merchandise damit, habe einen Online-Shop und werde dann auch für diese Typografie, diese eigene, die das hat, die ich da entwickelt habe. Das heißt entwickelt, die ich da einfach spontan gemacht habe, werde ich auch gebucht, also jetzt auch ohne bayerischen Hintergrund, sondern die wollen das für, jetzt habe ich kürzlich in dem Font quasi ein Logo für ein Restaurant gemacht.
Wo ist das Restaurant?
Das ist
in München oder?
Ja, das ist in München, nähe Theresienwiese, neues Ding, Bambule heißt es, von den Mural-Jungs. Mural ist ein in der Innenstadt an ein Street-Art-Museum gekoppeltes Sterne-Restaurant.
Ah, oh, okay.
Das machen ja junge Leute, also ein modernes, junges Team. Modern, wie sich das anhört. Ein junges Team mit einer eigenen Vision von Sterneküche. Und ja, die haben jetzt eine Tagesbar in Schwabing, noch einen anderen Laden und jetzt dieses neue Ding. Und dafür habe ich jetzt quasi, die haben mich angefragt, die Typografie für ihr Logo zu nehmen.
Hi, bei anderen Podcasts kommt jetzt Werbung, aber ich versuche mit ohne den Hype völlig offene Gespräche aufzuzeichnen, bei denen niemand im Hinterkopf haben muss, ob er jemandem Rechenschaft schuldig ist. Und das geht am besten mit deiner Hilfe. Ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com/ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür bekommst du auch noch exklusive Inhalte und Sneak Peeks auf kommende Gäste. Unter anderem neuerdings auch ein Mini-Podcast, wo ich vor und nach dem Interview ein bisschen erzähle, was außenrum noch so alles passiert ist und wie meine Interaktion mit dem Gast vor und nach dem Interview war. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes und auf der Website. Du kannst ja gleich mal reinschauen, während dieser Podcast weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs.
Aber wie kamst du auf den Gedanken, das wirklich tatsächlich so umzusetzen? Weil ich finde, dieser Style ist ja, also für alle, die es bisher noch nicht gesehen haben, sollten sich jetzt vielleicht mal anschauen auf der Butter.
Ja, es schaut aus, als hätte ein kleines Kind irgendwie so, nicht ganz
sag,
so.
Sag kurz die Website,
derbutter.de.
Derbutter.com, okay. Gleich international.
De war belegt.
Ah, echt? Das ist ja lustig. Aber ja, weil das ist ja gerade die Sache. Dadurch, dass es so einfach aussieht, ja, ist es ja häufig, wenn man, oder mir geht es zumindest so, wenn man so solche Sachen das erste Mal umsetzt. Also ich hab dann häufig so ein bisschen Hemmschwelle, dass ich mir denke, das ist ja irgendwie nichts, das ist ja zu einfach, weil man gar nicht begreifen kann.
Ich habe nicht drüber nachgedacht.
Wie
ich habe
das
einfach
dann
gemacht. Also das hat sich für mich. Ich wollte jetzt nicht so aufschreiben, wie man das halt so kennt aus Moleskine-Büchern oder so, sondern ich wollte schon irgendwie was Eigenes, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt cool oder nicht ist. Ich habe das einfach gemacht und dann ganz am Anfang von Instagram und Facebook da auch immer so, um zu checken, ist das irgendwie zick oder weiß nicht, was so ein schnelles Feedback halt. Mhm. Und es war super. Weil die Leute haben es geteilt, haben sie mir geschrieben, kennst du den Spruch, kennst du den Spruch? Meine Oma hat das gesagt, mein Opa das. Und genau, da kommst du dann langsam drauf, so, hey, was das für eine Power hat dann. Mhm. So, wenn, wie emotional ist es, wenn du dir einen Spruch an die Wand hängst, oder für mich als Künstler, als Gestalter, den dein verstorbener Opa gesagt hat und jemand kauft es aus dieser Emotion und hängt sich das an die Wand. Das habe ich vorher gar nicht, das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Und dann haben wir so eine Übergabe und jemand erzählt dir das und das ist so, wow, was geht?
Ja.
Und das hat mich dann total angefeuert, das weiter zu verfolgen.
Und wann kam dann der Sprung, dass das eben aus diesem Projekt auch rausgegangen ist und du eben für Leute dann das auch tatsächlich machen solltest, diesen Style umsetzen solltest?
Das hat sich dann einfach so voll richtig angefühlt, weil wir über den Laden, über Software Now, über den Sketchup, auch eine eigene Sprache irgendwie, was heißt, entwickeln wollten. Also es ist halt so, das passt halt voll gut. Wir sind ein Shop aus München. Mhm. Und es ist ganz oft so, dass halt gerade in der Skateboard-Kultur, dass man so an sich Vorbilder schnappt. So. Und das große Vorbild ist da halt New York oder San Francisco. Aber wir sind nicht aus New York und San Francisco, sondern wir sind Münchner. Deswegen hat es das halt angeboten, so Sachen zu übernehmen, die ich mit der Butter gemacht habe. Und halt eben auch das Naheliegendste war dann die Typo. Also wir haben jetzt keine Jamai-Shirts gemacht, weil das war uns so Touri-mäßig irgendwie.
Ja, da wird man sich ja auch sehr einschränken dann mit
letzten. Ja, und also wir haben dann so ein Video, also ein Video geplant gehabt, das hätte Jamai heißen sollen, aber so diese Typografie haben wir dann schon immer wieder mal eingebaut, in Flyer und so weiter. Und da haben das dann auch Leute gesehen, eben die nicht mich kannten oder der Butter, sondern den Shop, genau. Mhm. Hi Philipp.
Servus.
Ich hoffe, es ist okay.
Total fein.
Gurten.
Genieß es. Ja, jetzt habe ich allerdings leider vergessen, wo wir. Ach ja, genau, das Ganze hat sich dann so eben ausgewertet. Und ich meine, das ist ja eigentlich der Punkt, wo wir jetzt dann quasi, wie wir jetzt hier sitzen, oder? Ich meine, dann haben wir es eigentlich schon so weit geschafft in der Geschichte. Ja,
du musst mir sagen, warum wir hier sitzen. Ich mache halt mein Ding und du lädst Leute ein. Also, warum ich jetzt die Ehre habe, auf derselben Stufe wie Erik Spielkammern oder Eike König zu stehen, das musst du wissen.
Ja, ich finde halt, einfach so eine Lokallegende irgendwie auch einfach. Ich meine, du hast dich halt einfach so fest etabliert hier und dieser Style ist halt auch wirklich was Eigenes. Das fand ich halt ziemlich cool einfach. Ja.
Okay, vielen Dank.
Du ziehst es halt einfach hart durch und machst halt damit dein Ding und hast es damit halt auch geschafft, ein gewisses Anerkennung halt auch einfach zu finden. Und das ist ja sowas, wo A, halt der Style muss halt ansprechend genug sein, B, muss man auch eine gewisse Hartnäckigkeit besitzen, ansonsten
passiert es einfach nicht. Ich hatte einfach Glück, dass ich halt diese Möglichkeiten hatte,
und das ist
meine
C,
Sachen,
genau.
Meine Sachen quasi, dass die gesehen wurden.
Mhm.
Also ich kann ja nicht einfach hingehen, das ist ja nicht mein Skateshop und sagen, ja, ich will das jetzt in der Typo haben, damit ich meine Sachen zeigen will, sondern das müssen die Jungs auch gut finden.
Mhm.
Und genau, also wir sitzen jetzt hier im Musagi, der Philipp, ich habe den jetzt nicht aufs Auge gedrückt, so hey, ich mal dir jetzt alle Flaschen an. Also das ist halt Glück irgendwie.
Aber es ist ja, ich meine, Glück ist...
Also auch,
ich glaube, Glück besteht ja immer daraus, dass man halt sich in Situationen begibt und die dann halt auch nutzt, dass man sie erkennt und dass man dann halt auch gesagt, jetzt bin ich auch bereit, die Arbeit zu investieren. Weil ich meine, hier, keine Ahnung,
wie viel... Ich habe schon viel gemacht, also auch eben auch diese Veranstaltungen mit diesen Ausstellungen und ich habe einfach, also das ist so auch mein Naturell, einfach viel, viel zu machen, weil es einfach Spaß macht. Und in dem Moment, wo ich dann eben angefangen habe, mit Freunden zusammenzuarbeiten und die das auch quasi mit unterstützt haben, Das schafft eine ganz andere Motivation, als jetzt irgendwie für jemanden XY in der Agentur zu sitzen, der benutzt meine Sachen und streicht die Kohle ein. Also grob gesagt.
Wie war denn dann der Schritt eben aus der Agentur raus? Du hast dann irgendwann musst du ja auch tatsächlich da kündigen dann, um eben zu sagen, du gehst jetzt halt.
Ja, im Verlag habe ich dann eben gekündigt und wie ist es weitergegangen? Ja, ich konnte dann und auch wieder in einer anderen Agentur von Freunden von mir, so zweimal die Woche mitarbeiten. Und es war dann schon, also Sketchup, ja, viele Sachen auf einmal in der Agentur oder was dann so, ja, die haben die Kunden reingezogen, ich habe mit denen zusammen die Gestaltung für bestimmte Projekte übernommen, dann irgendwann so, ja, hier 10. Korrekturrunde, wo ich dann zum Beispiel für mich gesagt hätte, ja, bei der 5. schon, nee, entweder quitten wir das jetzt hier oder du nimmst das jetzt. Und die haben dann immer halt so, ja, komm, lass uns doch mal das probieren, lass uns doch das probieren. Dann so, nee, das, also ich will nicht mehr so arbeiten. Und dann, ja, habe ich es dann probiert nach langer Zeit so neben dem Shop das komplett alles selbst zu machen. Genau. Und hat am Anfang noch so, da habe ich dann noch ein bisschen in der Bar vom Robinson mit ausgeholfen, aber dann musste ich das auch irgendwann nicht mehr machen. Es hat schon Spaß gemacht, aber auch Gastro. Aber es zehrt ja auch. Gastro, ich bin lieber vor der Theke als hinter der Theke.
Ja, ich glaube, das ist vernünftig. Ja, Philipp. In dem Fall.
Ja, aber das liegt mir mehr.
Auch da gibt es halt das eine Naturelle und das andere.
Jeder soll seine Stärken aus.
Ja, deine liegt eher in der Verkostung, ja.
Essen und trinken kann ich.
Aber wie ist denn jetzt der Stand? Du hast ja dann, ich nehme an, am Anfang, als du dich selbstständig gemacht hast, hast du auch viele Sachen nicht jetzt in deinem Style gemacht, sondern halt einfach so mehr oder weniger 0815 Sachen wahrscheinlich für Kunden gemacht. Oder was halt Kunden wollten einfach, oder? Das ist ja so der Anfang
meistens. Da müsste ich jetzt nochmal nachkramen, was da alles dabei war. Also es war schon, klar, man macht seine Erfahrungen, so ja, das mache ich jetzt nicht mehr, aber weil zwecks der Kohle hat schon gepasst oder weil jetzt nicht der Auftraggeber cool war, sondern der, mit dem man zusammengearbeitet hat. So ist hier, so Red Bull ist zum Beispiel eine Sache, für die arbeite ich immer wieder. Und nicht, weil ich Fan von Red Bull bin, sondern weil die Projekte, die die machen oder die Leute, die für Red Bull dann arbeiten, einfach spannend sind. Und sich dann auch vielleicht finanziell ein bisschen lohnt. Ja,
aber wie sieht die Arbeit denn so aus? Also wirklich rein visuell irgendwie? Hat das dann irgendwas zu tun mit dem, was eben jetzt
kommt
so
drauf an, ob man dann halt, ob man rein quasi Dienstleistungen, Umsetzung, so ja, wir haben Visuals, wir brauchen jetzt, weiß ich nicht, für einen Contest Bewertungsbögen, Einladungen, Flyer für Events und sowas, da Entschuldigung, da ist dann nicht so viel von mir gefragt, sondern halt von dem, was ich handwerken kann. Und dann gibt es wieder Projekte, die sagen, ja, wir wollen genau das, was du dir da überlegst.
Aber findest du es gut, beides zu haben oder würdest du gern alles nur noch in deinem Style
machen? Ich merke schon, dass es mittlerweile eher so in die Richtung geht, dass ich lieber ausschließlich das machen möchte, wo ich auch sage, okay, das ist 100% fein für mich.
Aber das ist ja auf die Kohle. Auch schon eigentlich fast nicht mehr so Grafikdesign, was du machst, sondern eigentlich Illustration oder fast schon Kunst irgendwie, oder?
Ja, ich suche dir einen Begriff aus. Also für mich ist es nicht wichtig, was ich mache, sondern dass ich was mache.
Und die Entwicklung kam halt, also du hast es nicht wirklich irgendwie gesagt, okay,
ich möchte
es jetzt so steuern.
Ja. Wenn ich mir jetzt in den ganzen Illustratoren, die ich auf Instagram feiere, wenn ich die sage, also okay, das sind Illustratoren und vergleiche das mit dem, was ich mache, dann sage ich so, ich zeichne und verdiene ein bisschen was damit und die sind krass. Also
weil die
deswegen würde ich jetzt nicht, also klar, man braucht Begrifflichkeiten, um Leuten klarzumachen und eine ungefähre Idee zu geben, was man macht. Das ist leider so. Also wenn du Koch bist, dann weiß jeder, okay, der kocht.
Ja.
Dann kannst du noch sagen, ja, ich kann Bayerisch, ich kann Japanisch, ich kann das kochen. Okay, aber so in gestalterischen Berufen ist es halt so, ja, was ist, welche Programme, bla, halt. Kannst du coden, kannst du dies, kannst du das? Und dann eine Begrifflichkeit dafür zu finden, weiß ich nicht. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, einfach, ich mache gut bürgerliches Grafikdesign. Das impliziert einfach so, ich kann handwerklich bestimmte Dinge und ich kann dir über meine Lebenserfahrung auch, also subkulturell und Agentur und gestalterische Arbeit, da, die Essenz, das bin ich und das kann ich dir dafür geben.
Aber ich finde immer, das ist so für Geld. Aber ich finde immer, das ist eh so der Kern, den man irgendwie erst begreifen muss, aber dass eben all diese, die Kombination an Fähigkeiten und Erlebnissen, die man halt hatte, das ist eigentlich das, was einen halt besonders oder attraktiv machen kann dann auch einfach.
Ja, also es gibt Leute, die, also es gibt weiß nicht, ich saß mal in einem, bei einem Design-Festival hier und in München und wo war das? Im Kongress, Riesenhalle, gell? Sitzt du da und hab mir so vor mich hin geträumt, überlegt und so, ja, die haben alle denselben Beruf wie ich. Das ist ganz schön krass. Und die können auch alle die Programme und die können das alles wahrscheinlich genauso, wenn nicht sogar besser wie ich. Und aber da ist mir dann irgendwie so klar, aber die sind nicht ich. Also die haben jetzt keine, weiß nicht, seit wann skate ich? Seitdem ich 16 bin. Die haben keine über 20 Jahre Skateboard-Kulturerfahrung. Und wenn du in einem Skateshop jeden Tag stehst, dann hast du einfach eine Expertise, die kann der nicht, weil der sitzt in seinem Büro und gestaltet irgendwelche Sachen. Und wenn dann die Frage ist nach jemandem, der gestaltet ist und der sich dann noch mit dem auskennt, dann sage ich, ja, hier, da bin ich.
Das oder ist mixen.
Mit Essen oder mit der Kuckuck, mit den Sachen, mit denen ich mich halt auskenne.
Ja, aber ich denke auch, das ist die letzten Endes vernünftigste Methode, seinen Weg zu finden, dass man einfach sagt, eigentlich ist der Weg, glaube ich, schon immer da. Du musst ihn halt nur sagen, okay, ich sehe ihn und ich gehe da jetzt auch zufrieden entlang und manchmal muss man halt leicht korrigieren.
Chancen nicht gesehen, also ich habe einfach gemacht und geguckt und zu ganz vielen Sachen ja gesagt und da sind auch Sachen in die Hose gegangen oder hat man sich gedacht, ja, hätte ich mir sparen können, aber im Endeffekt ist die Erfahrung dann auch was wert, weil man am Ende einfach weiß, was man mag, was man nicht mag.
Ja klar, man könnte natürlich auch immer, man könnte auch immer ein bisschen schönreden und sagen, ja, jede Erfahrung, es gibt bestimmte Erfahrungen, die man sich auch hätte sparen können, aber wie du sagst, letzten Endes formt halt alles dann einfach das, wie du die Welt siehst.
Funktioniert es einfach super, weil ja, ich kann mit meinen Freunden arbeiten oder aus der Arbeit entwickeln sich Freundschaften und ich kann T-Shirts für das Usagi machen und dann am Abend, hier laufen alle Mitarbeiter mit meinem T-Shirt rum und ich gehe ja saugern essen. Das ist einfach ein Traum. Das ist saugeil.
Ja, die perfekte Kombination dann. Und jetzt, wo das immer mehr so in die Richtung geht, also sagen wir so, du wirst ja von Jahr zu Jahr erfolgreicher einfach damit auch, oder?
Weiß ich nicht. Definiere Erfolg.
Okay, erfolgreich heißt, dass du, dass du genug Geld damit verdienst, dass du mehr davon machen kannst und weniger von dem, was du nicht machen möchtest.
Ja, also ja. Das mal schauen, wo es hingeht. Also ich, ja, mal gucken. Also ich kann immer mehr das machen, was ich möchte. Und das ist für mich ein Riesenerfolg. Mhm. Und ich kann mit meiner Frau zusammen eine kleine Familie haben in München. Und wir kommen gut aus. Wir können ein, zwei Mal in Urlaub fahren. Passt für mich. Also super.
Ja, aber genauso
aber
würde ich halt
den Erfolg auch als Gestalter arbeite. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann ja, durch die Arbeit als Dozent sehe ich ja auch was, wo es irgendwie so hingeht und da bin ich halt irgendwann raus mit 3D-Animation, Coding, Instagram-Videos am Handy bearbeiten oder irgendwas. Da ist einfach irgendwann, für mich ist da einfach, das ist nicht mein Ding.
Und bis dahin solltest du aber eigentlich dann deinen Platz schon etabliert haben.
Dann bin ich
haben.
In Rente, ja, schon.
Oder mal. Das. Aber nein, wie kam es denn eigentlich nicht zu der Dozentenstelle da?
Ja, ich war 2 Jahre quasi nebenberuflich. Ich war ja nie selbstständig komplett, sondern immer im Laden angestellt. Nebenberuflich selbstständig und habe da mit der Agentur coole Sachen gemacht. Und die haben mich dann irgendwann gefragt, ob ich Bock habe, den Studierenden zu zeigen, wie ich mir meine Ideen rausleihe. Und dann dachte ich, die wollen mich verarschen. Und dann stand ich da plötzlich im Unterrichtsraum vor 4, 5 Studenten und habe erstmal kein Wort rausgekriegt.
Aber Moment, du warst also nicht mehr an der Schule. Wie viel Zeit war zwischen, du warst fertig da? Zwei Jahre.
2010 habe ich abgeschlossen, 2012 und 2014 habe ich dann angefangen mit der Dozentenstelle.
Und wie kam das, dass sie dich noch auf dem Radar hatten überhaupt? Hattet ihr noch einmal
Austausch,
Kontakt?
Ja, voll. Okay.
Also auch da.
Ich war dann auch immer bei jeder, also bei den Diplomausstellungen und habe mich da schon öfter blicken lassen. Einfach zum Hi sagen, weil ich denen auch mega dankbar bin, weil die mich zur richtigen Zeit einfach gefördert hatten, an dem ich extrem Bock hatte, dieses Gestalterhandwerk zu lernen und die mich da bedingungslos unterstützt haben.
Aber der Moment also
nicht
ist
nur die, auch mein Arbeitgeber, mein privates Umfeld. Also das war so, ich meine, du arbeitest Vollzeit, studierst abends, am Wochenende stehst du im Skateshop, gehst feiern. Das ist so, man kann dann nicht 100% Leistung über an allen Ecken und Enden bringen, aber jeder Einzelne hat dann gesagt, komm, Xen, passt schon, schlafst dich aus, fast heim, schlafst dich aus, morgen geht's wieder weiter. Und so. Und ey, das gefällt mir, lass uns das dahin bauen, lass uns eine Ausstellung in der IFOC machen mit deinen Sachen. So, genau.
Das und der Moment war dann aber bestimmt ziemlich seltsam, wie mal jemand gesagt hat, du, also jetzt bild du mal
an. Jeder Moment aus, so, ja, ich will ein T-Shirt von dir haben. Der Moment, wenn ich das erste Mal jemand frage, ist so, okay, bist du dir sicher? Bei der Ausstellung auch, also echt jetzt. Also. Und beim Dozenten, bei der Anfrage fürs Dozieren war es genau, das ist jetzt so, was soll ich da erzählen? Ja, du erzählst einfach, wie du das alles machst und das passt schon. Das mache ich immer noch.
Und wie lief das dann? Die ersten, also du hast gesagt, du hast kein Wort rausgebracht.
Man merkt dann einfach so, dass du, ja, ich mache das so und das ist so völlig neuer Input für jemanden. Man vergisst es voll. Also wenn du sagst, ja, so hier mit deinem Technikkram, wenn sich jemand für Podcasts interessiert, ja, wie ist dein Setup und so, und du erklärst jemanden deine Expertise und der andere ist einfach völlig neu, hat neue, völlig neue Blickwinkel, ist völlig neu geflasht und hat eine ganz neue Motivation, an Dinge ranzugehen. Und das ist so funktioniert für mich so ein Lehrauftrag. So.
Hast du dann nach einer Weile in dir quasi deine alten Lehrer wiedererkannt? Dass du, weil ich meine,
ich habe mir schon Sachen zu Herzen genommen, die in meinem ganzen beruflichen Weg lang, diese Sachen, die ich mir rausgezogen habe.
Aber ich meine, hast du dich selber da noch irgendwann so als in dieser Lehrposition dann auch dich selber so verstehen können?
Es ist eigentlich keine Lehrposition, in der wir arbeiten zusammen und ich kann denen weiterhelfen, an ein Ergebnis zu kommen.
Aber
und
das ist halt eine Lehrposition.
Ja, genau. Also es ist meine, so habe ich mir das quasi für mich, musste ich mir das so erklären, damit ich mich ein bisschen locker machen kann, was dieser wirklich große Auftrag ist, also jemanden was zu zeigen, dass er für sein Berufsleben weiterverwenden kann, das einen wirklich weiterbringt. Und das, also so ein Feedback auch, wenn jemand da sein Diplom macht und dann ankommt, ey, bei nächsten Mal hier, krass viel gelernt, danke dafür, das ist mit Geld fast nicht zu bezahlen. Also klar, das gehört dazu, aber das ist Wahnsinn. Und solange ich das kann, mache ich das auch gerne weiter und hoffe, dass das auch diese Institution, dass es die noch lange gibt. Weil mir hat es extrem viel gebracht, auch dieses Format neben der Arbeit zu studieren, war für mich nach einem gescheiterten Bachelor-Studium einfach perfekt, weil nochmal in so ein Bachelor-Lehrsystem mit Credit Points und dies und das, da wollte ich nicht rein. Zeitverschwendung.
Aber was ich meinte mit der Frage war, wenn du zurückblickst auf die Leute, die dich unterrichtet haben an der Schule, fühlst du dich mit denen jetzt quasi nach ein paar Jahren auf einer Ebene oder siehst du irgendwie, dass die halt damals genau an dem Punkt waren, in dem du jetzt auch gerade bist und die auch das Gefühl hatten irgendwann, was soll ich eigentlich mit Mixen beibringen, weil ich meine,
ich weiß nicht, weiß doch also auch nichts. Da müsste ich jetzt die fragen, wie es denen damals ging. Also ich hatte einen Dozenten, der ist jünger wie ich, aber der ist fachlich einfach so, mit dem würde ich mich niemals auf einer Stufe stellen, weil der einfach krass ist in Editorial Design. Der ist einfach wow. Und der Max Ott ist halt einfach eine Legende, weil der ist älter und er hat einfach Apple und Adobe von Anfang an mitbekommen und der weiß immer noch, bei jedem Update, was alles anders ist, was alles schlechter ist, was alles besser ist und bei jeder Fotokamera, bei allem, was er macht, kennt er sich extrem gut aus und immer wenn ich nicht weiter weiß, würde ich sofort den Max anrufen und fragen, hey, ich will mir eine Kamera kaufen, was gibt's da für mich? Und er weiß sofort alles Bescheid und der Typ ist der Wahnsinn.
Aber die Studierenden da nehmen ja von unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge mit.
Ja,
da dann halt andere vielleicht
sagen,
so
der Max ist ein Kauz, der ist nerdy, da,
ja,
bin ich, da steige ich aus. Ich sehe mich eher beim Mixen, der ist ein bisschen in Anführungsstrichen cooler, kennt sich irgendwie mit Sachen aus, mit denen ich mich mehr beschäftige.
Mhm.
Und ja, so ist es halt bei uns, glaube ich, ein ganz rundes Paket, wie man Gestaltung studieren kann. Ein bisschen anders, als man es an der FH, an der Hochschule gewohnt ist, aber wenn das was für dich ist, dann passt es ja. Das
aber wie heißt denn dein Kurs dann, den du gibst?
Ist auch wieder, ist es mir wieder eingefallen, jetzt habe ich es schon wieder vergessen.
Du hast vergessen, wie dein eigener Kurs heißt.
Es ist irgendwie was Kreativität und Ästhetik oder sowas.
Okay.
Ästhetik und Gestaltung oder so, ja.
Und meinst du, dass der Titel irgendwie tatsächlich viel aussagt oder dass der überhaupt wichtig ist? Oder?
Ich habe den eine Zeit lang unter den Teppich gekehrt, aber es ist so, dass ich jetzt zurzeit wieder vermehrt Leute herzeige, denen ich auf Instagram folge oder die mich beeinflussen oder die ich gut finde. Und ich zeige das den Studierenden und die sind so, boah, geil. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Und auch so spezifisch auf was auf die Studierenden zugeschnitten. So.
Mhm. Was könnte zu der einzelnen Person passen und die weiterbringen.
Schau dir das mal an oder bewirb dich da auf eine Stelle, weil ich glaube, dass das passen könnte und es so ein bisschen wie beim Fußballtrainer oder so. Das ist so, deswegen passt das mein Fach, in Anführungsstrichen, glaube ich, auch ganz gut, weil ich immer noch viel zeigen kann.
Mhm. Ja. Aber wie viel studieren? Ich will immer Kids sagen, aber die sind wahrscheinlich auch gar nicht mehr so jung dann, oder?
Ich sage auch auf Kids, aber es ist eigentlich nicht, sollte man nicht machen.
Okay, wie viel Studierende sind denn da tatsächlich in diesem Kurs dann?
So zwischen 2 bis 5, 6, 7.
Mhm.
Hat er aber auch schon mehr.
Okay,
schwankt aber so ein bisschen.
Das ist eine Menge, wo man es zuschneiden
kann. Uni.
Mhm.
Und ja, der ist ja hart umkämpft. Irgendwie gibt ja in München einige private Institutionen und FH und auch in ganz Deutschland oder so Leute aus meiner Generation sind viel nach Bozen gegangen oder nach Augsburg. Also es ist einfach ein breites Feld. Also man kann es überall in coolen Städten oder in coolen Institutionen studieren. Deswegen ja, schwierig, aber...
Aber es ist ja eine tolle Chance gerade dann, dass man eben in so kleinen Gruppen lernen kann und dass du dir dann auch wirklich die Zeit nehmen kannst, für die Leute Sachen zuzuschneiden
und zu sagen,
das könnte genau dir gefallen.
Für mich war das perfekt und so kommuniziere ich das auch nach außen, wenn ich darauf angesprochen werde. So, ich kann dir erklären, wie das bei uns abläuft. Du kannst vorbeischauen, dir das anschauen und dann musst du einfach entscheiden, ob das für dich gut ist oder nicht. Was auf jeden Fall nicht passiert ist, dass Papa das Geld auf den Tisch legt und man dann ein Diplom geschenkt bekommt. Man muss sich da den Arsch aufreißen, weil sonst...
Meinst du, das gibt es an anderen Schulen, Institutionen?
Wir sehen das bei uns auch. Da sind viele zum Bewerben da und dann muss man eine Aufgabe lösen, um zu checken, ja, machen die das?
Mhm.
Lösen die das? Lösen die das? Da geht es nicht um gut oder schlecht, sondern einfach um, wie ist die Motivation? Wo haben die wirklich Bock da drauf? Und dann merkst du bei manchen schon so, boah, die haben da gar keinen Bock drauf, also sind die auch hier an der falschen Adresse.
Bock ist ja immer die eine Sache, aber ich möchte zwar immer Talent nicht zu hochheben, weil ich finde, viel ist halt auch Motivation und dann kann man viel lernen, aber eine gewisse Form von Talent, sagen wir, es gibt Leute, die, glaube ich, wirklich nicht für manche Berufe geeignet sind, ja. Das gibt's, glaube ich, einfach.
Ja, ich glaube... Also bei Gestaltung ist es so, dass jedes Kind und jeder Mensch diese Mechanismen, wie Gestaltung funktioniert, inne hat.
Mhm.
Aber nicht jeder Mensch kann ein Auto reparieren.
Aber ich würde sagen, jeder Mensch kann lernen, ein Auto zu reparieren.
Ja, auf jeden Fall. Und jeder Mensch kann auch lernen, zu gestalten, weil das...
Das nicht, weiß ich immer nicht hundertprozentig.
Also davon bin ich überzeugt.
Aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel...
nur an den richtigen Stellen... packen.
Aber es gibt ja schon so Sachen wie so räumliche Vorstellungskraft oder sowas, die kann man zwar in einem gewissen Rahmen wahrscheinlich schulen und fördern, aber trotzdem haben manche Leute Da kriege ich jetzt schon Hunger, weil ich die Rippen hier für heute Abend sehe.
Wir müssen das Interview lang genug machen, dann kriegen wir vielleicht
was. ja, worauf ich hinaus wollte, war, ich glaube schon, dass es manche Fähigkeiten sind, gibt, die zu einem gewissen Grad, wo eine Prädisposition angeboren ist auch. Ja? Also ich glaube, ja, so räumliches Denken oder sowas.
Also ich weiß es nicht. Es ist heutzutage so, dass du dir schon im Kindesalter kriegen Kinder ein iPad in die Hand gedrückt so, und du kannst es viel dann, so dieses Talent-Ding, so dass halt ein großer Meister geboren ist und der hat es einfach drin, weil irgendwie ihm das eingepflanzt hat. Das weiß ich nicht.
Aber ich glaube schon, dass du 5 Kids da hinsetzen kannst, du kannst ihnen allen
dieselbe... Aber am Ende läuft alles über harte Arbeit raus. Auch
ja,
wenn
ja,
du,
schon.
Auch wenn du...
Aber wenn du 5 Kids da hinsetzt, also wirklich Kids jetzt, ja, und den allen dieselbe musikalische Ausbildung gibst, denke ich, wird es nur einen...
der heraussteht.
Also eben, es wird nur einen geben,
also
der raussteht wahrscheinlich. Ja. Das ist halt immer die Frage.
Klar,
die Frage,
also so Leute wie der Carlos, die sind halt einfach... Aber der hat sich... Der musste sich halt... jeden Tag hinhocken. Mhm. Und auch ohne das, also funktioniert Talent nicht.
Ja.
Da kannst du Messi fragen, jeden Profifußballer, das läuft alles einfach. Jeder, der im Berufsleben steht.
Du musst die Arbeit halt einfach trotzdem investieren.
Es gibt ganz selten Leute, denen fällt es leicht, ja. Mhm. Die saufen sich eins, stehen auf und bringen dieselbe Leistung wie einer, der jeden Tag früh ins Bett geht und früh aufsteht.
Wobei man sagen muss, dann ist es ja eigentlich schon wieder fast schade, weil was meinst du, was die leisten könnten, wenn sie auch noch Disziplin mitbringen würden?
Ja, aber das ist das Naturell der Künstler. Das ist für mich so ein Künstlergehen.
Aber findest du wirklich, weil ich finde, es gibt unglaublich disziplinierte Künstler auch. Also es ist auch
ja,
wieder
klar,
so eine volle Typfrage.
Ja, klar, aber meine Lieblingsfußballer sind alles so Haludris, die sich da einen reingestellt haben und gehen auf den Platz und jeder bewundert sie, weil sie einfach die krassesten sind.
Aber gibt es die heute noch?
Nee, ganz selten werden
Leute also, spielt der Körper so wahrscheinlich nicht mehr mit dann, oder? Also kann ich mir mithalten mit denen, die halt...
Naja.
Ist ja alles total High Performance
oder, geworden. Oder die wirken so lethargisch. Pirlo zum Beispiel, schaue ich, es wunderschön anzugucken, aber steht da wie Falschgeld. Und denkst dir, alle um dich rum pöbeln so, beweg dich mal, du faules Schwein. Und ich gucke ihn einfach nur zu, wie er rumsteht. Und feiere dann den einen Pass, der das Spiel entscheidet.
Weißt? Aha. Ja.
Ja. So arbeite ich auch gern.
Ist natürlich schön, wenn man sich das rausnehmen kann, quasi.
Ich glaube, mir fällt gerade das Mikro runter.
Ja, dann musst du es einfach wieder aufsetzen.
Geht's wieder?
Ja, ja. Also es funktioniert wahrscheinlich auch, wenn du es auf dem T-Shirt hängen hast. Das ist das Schöne an dem Zeug. Mittlerweile ist die Technik so weit, dass man sich da nicht mehr allzu viel Sorgen drum machen muss.
Okay.
Ja, der Fußball ist ja eins von den Riesenthemen in deinem Leben eigentlich. Ich meine, du hast 60er-Tattoos, du hast 60er auf deinem Handy draufkleben. Gehst da durch alle Höhen und Tiefen offensichtlich mit, weil ich verfolge Fußball nicht. Aber
Fußball formt den Charakter.
Gibt es überhaupt noch eine Liga, in der die sind, oder ist das schon aus Ligen draußen?
Nee, dritte Liga, also erst niedrigste Profiklasse.
Mhm.
Und Hauptsache Grünwalder Stadion.
Du hast es aber das war ja für dich wahrscheinlich ein großes Ding, oder wenn ich das richtig gesehen habe, hast du vor kurzem eigentlich so den professionellen Kontakt zu denen hergestellt und hast...
Ja, also zur Vereinsseite, das ist ein bisschen kompliziert. Vereine sind mittlerweile aufgeteilt in einen kommerziellen Teil und in einen Vereinsteil.
Mhm.
Und für den Vereinsteil, der bei 60 der von mir sympathisiertere Teil ist, klar bin ich Fan der Profimannschaft, aber alles, was dahinter ist, finde ich nicht so, aber beim Verein, das ist ja, also es war natürlich so oder so eine sehr große Ehre und ja, dafür, da denkt man sich, dafür habe ich mir so lange den Arsch aufgerissen. Für sowas, dass dann dein Herzensverein, den du dein ganzes Leben lang nachgefiebert hast, Fan geworden bist, bis zum Tattoo. Dann so eine Anfrage kommt, da ist natürlich, das war toll.
Ja, ist halt so ein persönliches Highlight dann einfach, oder? Ja,
da kann man schon sagen. Also der Coach der Profimannschaft hat sich ein Plakat von mir ins Büro gehängt und als ich das Bild bekommen habe, da ist man dann schon so kurz, jetzt kann ich in Rente gehen. Was soll noch kommen? Aber ja, damit habe ich mich auch mit Mirko unterhalten, so ein bisschen, der ja für AC Mailand das Ziel gemacht hat. Der, also das ist so, ja, was kann da noch kommen?
Mhm. Ja, aber da siehst du, ich meine...
Aber da bin ich noch ein bisschen entfernt davon.
Ja, aber wer weiß, wie weit. Aber ich finde auch diese persönlichen Highlights, die sind ja eigentlich die es machen. Weil ich meine, da gibt es eben so die großen Aufträge, die eben dann wie so ein Mirko Borsch dann eben kriegen. Aber das, glaube ich, kann dir niemals die Befriedigung geben, wie wenn deine Lieblingsmannschaft dann von dir was will. Das ist halt einfach was anderes.
Also emotional ist es, also klar, also als Kind der 90er wäre Inter Mailand ist auch also absolut geisteskrank. San Siro, ich war einmal da, das, also. Und ja, das wäre schon, also klar, der Lieblingsverein ist top off. Knapp drunter wäre wahrscheinlich auch Inter Mailand. wenn deine Sachen an der Außenfassade von San Siro hängen, also sorry, wie krass kannst du werden?
Mhm.
Viel gibt's da nicht mehr.
Nee.
Grünwalder Stadion, ja.
Da sehen es vielleicht nicht ganz so viele Leute dann.
Ist ja egal, ist ja dein. Ich sehe es und es reicht mir. Und meine Homies.
Ja. Aber ich finde eigentlich, das ist vielleicht ein ganz schöner Moment, um da das Gespräch abzuschließen. Ich finde, so diese persönliche Befriedigung kommt eben nicht durch den riesen Fame, sondern halt einfach durch die Sachen, die einem selber am Herzen liegen, oder? Und dass man seine eigenen Highlights steckt.
Ja, da arbeite ich darauf hin, dass ich nur noch Highlights habe. Schauen wir mal.
Ich würde sagen, so rückblickend, also, bist du auf dem besten Weg. Ich meine, allein in dem Jahr, in dem wir uns jetzt von dem letzten Gespräch zu diesem Gespräch, ich meine, sind eben so Sachen passiert, wie eben mit 60 und sowas und deine Arbeit, ich meine, abgesehen von deinem persönlichen natürlich auch, wo sich das ist ja auch sehr positiv, du fingerst die ganze Zeit an deinem neuen
Ehering. Ja, das ist noch voll ungewohnt. Da ist, ja, hat mir jeder gesagt, man fummelt irgendwann rum. So, nein, nee, ich nicht, aber...
Ja, ist halt sehr
präsent. In so einer 1-zu-1-Situation, wenn man vielleicht ein bisschen nervös ist, da fummelt man dann, sucht man dann so ein bisschen nach Halt. Und ja, schön, dass der jetzt an meinem Finger ist. Und nicht nur da.
In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir für die Einladung.
Und wir sitzen jetzt hier noch 4 Stunden rum und schauen, ob wir noch Rippen kriegen.
Ja, schauen wir mal.
Das war's für diese Woche. Ach ja, falls du noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen hören möchtest, gibt es jetzt für Patreon-Supporter jede Woche noch einen zusätzlichen Mini-Podcast, in dem ich ein wenig erzähle, was hinter den Kulissen des Gesprächs so passiert ist. Auch davor und danach. Und du erfährst einfach, wie es auch für mich so ein bisschen war. Auch das gibt es auf patreon.com/ohne den Hype. Vielen Dank auch an die neuesten Patreon-Supporter Sebastian Hennecke, Jan Schepp und Julius Kammerer. Aber natürlich auch an alle anderen, die mich schon länger auf dieser Reise begleiten. Nächstes Mal geht es dann weiter mit einem der großen Namen aus der deutschen Architekturszene. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Bye, bye. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnedenhype.com. Im Archiv gibt's noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.